Herzlich willkommen bei Land, Technik, Leben, dem Wüstenberg-Podcast. Hier geht es um Menschen, Technik, Innovation und natürlich Landwirtschaft.
Es ist eine Produktion der Firma Wüstenberg und mit ganzem Herzen für euch am Start.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landtechnik Leben. Heute zu Gast bei mir Jasper Metzger-Petersen. Jasper ist Landwirt und Teil der Familie hinter dem Biolandbetrieb Hof Backensholz in Nordfriesland. Auf dem Hof leben rund 500 Milchkühe und aus ihrer Milch entsteht preisgekrönter Hofkäse, der weit über die Region hinaus bekannt ist. Neben Landwirtschaft betreibt die Familie eine eigene Käserei, einen Hofladen, ein Bistro und sogar einen Hofkindergarten. Backensholz steht damit wie kaum ein anderer Betrieb für moderne Wertschöpfung und Transparenz in der Landwirtschaft. Eine echte Marke. Moin Jasper.
Moin Mommel.
Ja, schön, dass du heute hier bist und den Weg auf dich genommen hast, hier nach Niebel zu kommen in unser Podcast-Studio. Ja, Backensholz, ein bekannter Begriff. Ich bin großer Fan. Jedes Mal, wenn ich bei Rewe bei der Theke bin, dann gibt es da auch einen Käse von Backensholz. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor und berichtest ein bisschen von deinem Werdegang.
Ja. Ja, das tue ich gerne. Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Lange nicht mehr vom Mikrofon gesessen. Wir machen ja selber auch einen Podcast oder haben gemacht. Der pausiert gerade ein bisschen. Deswegen ist es ein gutes Gefühl. Ich habe dir auch ein Stück Käse mitgebracht.
Jo, vielen Dank.
Genau, mit einem selbstgemachten Chutney. Ganz wichtig, cool. Ja, bei uns geht das alles immer mit Genuss. Wir versuchen immer viel mit dem Geschmack zu regeln und ein bisschen anfüttern, das ist auf jeden Fall gut. Genau, also ich bin Jasper. Ich bin der Geschäftsführer vom Hof Backensholz. Ich mache das mit meinem Bruder zusammen, Thilo. Thilo ist mein jüngerer Bruder und er hat die Käserei, macht die Käserei und das Restaurant. Das sind seine Betriebe. Also er kauft sozusagen von mir die Rohstoffe ab. Zu dem Betrieb gehören eben auch noch eine Biogasanlage dazu. Das heißt, er kauft sozusagen Milch und Energie und macht daraus Käse und verkauft die dann. Und ich bin nach dem Abitur in Husum bin ich in die Ausbildung gegangen, habe 2 Jahre Landwirtschaft gelernt in Rendsburg und bin dann an die Uni nach Göttingen gegangen, habe da Agrarwissenschaften studiert und bis zum Bachelor ausgehalten, habe dann glücklicherweise meine Frau kennengelernt und konnte dann mit erfüllter Mission wieder den Rücktritt sozusagen nach Nordfriesland antreten und bin jetzt seit 2013 bin ich wieder zu Hause. Genau, und bin seit 2018 bin ich Geschäftsführer der Landwirtschaft.
Ja, also du hast deine Frau in Göttingen kennengelernt.
Genau.
Also die kommt aus Göttingen?
Na, Lena kommt aus der Nähe von Hannover.
Ja.
Ihre Familie hat dort einen Pferdebetrieb, also ihr ist die Selbstständigkeit und ich sag mal, das Landleben nicht fremd, das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Zum Beispiel essen wir mit unseren Mitarbeitern jeden Morgen noch, den landwirtschaftlichen Mitarbeitern jeden Morgen noch Frühstück zusammen. Und cool. Das war bei denen zu Hause auch so. Sie ist auch als Mädchen schon immer sozusagen die Küche, der soziale Brennpunkt sozusagen. Das ist bei uns auch so. Und sowas ist natürlich toll. Wir haben mittlerweile 3 Kinder, Fiete, Karl und Nane.
Wie alt?
Fiete und Karl sind 8 und 7 und Nane ist 3.
Ja.
Genau, die beiden Jungs sind jetzt in der Grundschule und Nane ist bei uns im Kindergarten mit ihren beiden Cousinen. Mein Bruder hat zwei Töchter. Wir sind also auch fünf Enkelkinder zu Hause. Meine Eltern wohnen noch mit auf dem Hof.
Da ist Leben auf dem Hof.
Da ist richtig was los, ja. Genau. Und die 3 Cousinen sozusagen sind gerade zusammen im Kindergarten.
Okay, das ist natürlich Weltklasse.
Absolutes Highlight, ja.
Ja, ja, also ja, du hast auch dann was anderes gesehen dann. Du bist nicht nur in Nordfriesland gewesen. War das denn für dich immer klar, dass du zurückkommst? Oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, Mensch, Göttingen, hier die Region so schön, hier, dann mache ich doch hier Landwirtschaft?
Ja, nee, das war sogar ganz und gar nicht klar, dass ich Landwirt werde. Also bis zum Abitur habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Landwirtschaft gehabt. Ich habe zu Hause, meine Eltern haben immer gesagt, mach das, was dich glücklich macht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sitzt auch immer nicht Kühe melken und Trecker fahren. So, das habe ich gerne getan, wenn es dann unbedingt sein musste. Also, keine Ahnung, Weihnachten zu melken war dann mal, musste sein, weil es schwer war, Leute zu finden. Oder wenn dann irgendwie auf dem Land was zu tun war, dann musste man halt die Spitzen mit abfangen. Aber gerne getan. Also ich war eigentlich immer, wenn ich Ferien hatte und Geld brauchte, war ich beim Maurerbetrieb im Dorf und habe da mit den Maurern Baustellengespräche geführt. Das fand ich immer viel cooler als auf Land, ja. In der Landwirtschaft, weil man das kannte man ja auch irgendwie. Genau, aber so die, nach dem Abi war ich dann so, dachte so, ja Mensch, was sollst du machen? Und du willst eigentlich ganz gerne irgendwie was mit den Händen machen, aber irgendwie auch mit dem Kopf und so. Und dann irgendwann war das doch so, ja, dann mach doch erstmal eine landwirtschaftliche Ausbildung und dann hast du das. Ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen, bevor ich studieren gehe. Und ja.
War das so dein eigener Ansatz mit erst Ausbildung, dann studieren? Oder
das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen. Ja. Also ich meine, ich habe meinen Jungs auch sofort Sikotrecker gekauft, als sie Sikotrecker sagen konnten. Also ich sag mal so eine gewisse Grundprägung.
Hoffentlich die richtige Farbe.
Selbstverständlich. Drei-Marken-Prinzip, ja. Nee, genau, also ich sag mal so, das ist mit Sicherheit ein freier Wille gewesen, aber die Prägung hat man natürlich auch von zu Hause mitgekriegt und das ist so. Ja. Bei meinen Kindern sehe ich das auch, das ist erschreckend wenig Interesse an der Landwirtschaft, aber wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht oder, also meine Jungs sind jetzt auch schon sehr, sehr diskussionsfreudig. Und wenn die für die Landwirtschaft einspringen sollen, dann können die das aber auch schon richtig gut so. Und das war bei mir, glaube ich, damals genauso. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das erstmal. Und dann habe ich in der Berufsschulklasse meinen ersten Mitbewohner kennengelernt, haben gesagt, er wollte unbedingt nach Göttingen. Ich so, ey, wenn du nach Göttingen gehst, gehe ich nach, ich will mit dir zusammen wohnen. Das wird auf jeden Fall witzig. Ja. So bin ich dann nach Göttingen gekommen.
Aber von Göttingen hört man nur Gutes. Also
ja, also kann ich auch nur Gutes zurückgeben. Also Göttingen, das war eine großartige Zeit. Da haben wir auf jeden Fall viel, viel Spaß gehabt. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich gar nicht so viel gelernt habe in der Uni für mein späteres Leben. Also nicht, nee, zumindest nicht, nicht für die Landwirtschaft. Genau. Oder? Also ich habe gelernt, wie ich mir schnell Wissen beschaffen kann. Oder ich habe, ja, ich sag mal, lernen gelernt. Aber und sehr viele meiner jetzigen guten Freundschaften kommen aus der Zeit.
Ja.
Und eben, wie gesagt, meine Frau kommt aus der Studienzeit. Dort kennengelernt und das ist natürlich aus jetziger Sicht der größte Schatz. So,
ja,
man sagt, okay, alles mit Kindern und das ganze Leben, was man jetzt lebt, beruht quasi ja auf dieser Beziehung. So, und das ist eben was Wundervolles.
Ja. Ja, runde Geschichte.
Bis jetzt.
ja, was reizt sich denn am meisten an diesem Beruf? Oder wie kam es denn dann letztendlich doch, dass du gesagt hast, ich will doch zurück in die Landwirtschaft? Dann bist du zurückgekommen, gab es direkt eine Familiennachfolge, eine Übergabe, gab es ein Angebot, so nach dem Motto, du musst dich jetzt entscheiden, komm nach Hause oder bleib da, wo du bist. Erzähl uns da mal ein bisschen was.
Genau, das war tatsächlich so ähnlich, wie du es gerade beschreibst. Es gab zu Hause im Prinzip eine Nachfrage nach einem Nachfolger. Und meine Eltern haben sich im Prinzip schon mal dann Gedanken darüber gemacht, wie könnte es laufen. Und zu der Zeit war ich, das ist meinen Eltern dann vielleicht so ein bisschen auch wieder auf die Füße gefallen. Ich habe dann gesagt, so ja, ich stelle den Hof auf immer ganz hinten an, weil ich bin jetzt hier frisch verliebt und ich will nicht, dass irgendwie eine Fernbeziehung zwischen Göttingen und Osterohrstedt jetzt dazu führt, dass ich diese Frau verliere. Mhm. Ich komme, ich gucke mir das an, ich bin gerade fertig mit dem Studium, das passt. Ich wollte eigentlich auswandern. Ich hatte schon meine Auswanderungsunterlagen nach Kanada. Ich wollte zum Kumpel nach Kanada ziehen und dort Urban Farming machen, also Rooftop Gardening und sowas. Und sowas ganz anderes. Aber dann habe ich eben Lena kennengelernt und dann habe ich den Auswanderungsantrag sausen lassen. Und dann war ich in Deutschland und dann wurde eine Stelle auf dem Hof frei und dann war so, ja okay, jetzt bin ich fertig mit der Uni.
Ja.
Komischerweise passte das natürlich auch wieder, weiß man auch nicht genau, ob das jetzt Zufall war oder ob das die Eltern wieder so fingiert haben, ne? Das weiß man ja als Eltern schon eher.
Ja.
Aber es war im Prinzip dann direkt eine Stelle frei zu Hause und genau, dann habe ich gesagt, gut, ich stelle auf jeden Fall den Hof erstmal hinten an und gucke mir das erstmal an, weil mein Leben sozusagen da jetzt erstmal vorgeht. Ja, und dann hat mich der Hof halt gepackt, sag ich mal. Und das Feuer für die Sache war nie aus und so, aber so diese Begeisterung, die ich jetzt habe und dieses Engagement und auch den Drive, jeden Tag geile Sachen zu erledigen, das ist Tag für Tag wird das mehr. Und das, ich habe auch das Gefühl, es wird immer noch mehr. Also es sind einfach so viele geile Möglichkeiten, die wir in der Landwirtschaft haben, so viele geile Projekte, so viele Verantwortung, die wir übernehmen können, und ich stehe da drauf. Ich habe da keinen Druck. Das merkt man, glaube ich, auch wenn man bei mir auf dem Hof kommt, dass ich keine Angst vor Druck und Veränderung habe, sozusagen, sondern wir bewegen uns da in einem relativ hohen Tempo. Und ja, das schockt einfach. Es geht ähnlich wie bei euch, ist es ja auch so, dass der Mensch steht eben im Mittelpunkt, sagt ihr ja auch immer gerne.
Ja.
Und das geht halt nur mit einem geilen Team. Und ich habe das eben vorgefunden und transformiert, und du kennst den Prozess ja auch.
Aber es ist ein sehr spannendes Thema. Also das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Als du zurückgekommen bist, wie hast du den Hof vorgefunden? Ihr seid ja mittlerweile, was ich alles aufgezählt habe eingangs, da kommen wir später noch drauf zu, sehr breit aufgestellt. Mhm. Als du wieder nach Hause gekommen bist, hattet ihr Milchkühe, in welcher Herdengröße, dass man mal so ein bisschen Gefühl davon bekommt, welche Größe hast du vorgefunden und wie viel hast du oder ihr nachher gemeinsam Stand heute draus gemacht?
Ja, ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen nicht parat, also so ich gefühlt waren wir so bei 260, 270 melkenden Kühen, an die 300 ran sozusagen. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt Probleme gehabt, zu wachsen, wie wir es brauchten für die Käserei, weil die Käserei in dem Moment schon wirklich eine erfolgreiche Vermarktungssituation geboten hat. Und wir waren, als ich angekommen bin, in der Situation, dass wir wachsen mussten. Und wir hätten uns entweder dafür entscheiden können, auf dem Hof zu wachsen, also zu bauen auf dem Hof, oder eben eine Betriebsstelle zu kaufen. Und dann war tatsächlich meine erste Amtshandlung direkt ein Kauf eines eigenen Betriebs. Also ich habe direkt mir einen Jungviehaufzuchtstandort gekauft und mich damit dann direkt selbstständig gemacht nach der Uni quasi. Und das war dann auch so ein bisschen, das war natürlich für mich ein extrem krasser Moment. Also da erinnere ich mich auch, deswegen schnaufe ich jetzt auch schon wieder. Es ist tatsächlich so eine Sache, das hat mich damals wirklich umgehauen, so diese einen Kredit aufzunehmen. Ich glaube, das waren 35 Jahre. Und da fühlst du richtig, wie du zu dir deine Flügel abschneidest. So, ne? Also du kannst halt dann nicht mehr zurück sozusagen. Also du bist jetzt quasi mit dieser Unterschrift, bist du all in. Und dann, das war natürlich dann auch in Bezug auf die Beziehung, da hatte hatte Lena sich dann Gott sei Dank schon entschieden, da war sie auch schon fertig mit dem Studium, ist dann nach Flensburg gezogen, und dann war das nur noch Osterorstedt Flensburg. Das war mega geil, weil du kannst halt einfach, zu der Zeit habe ich auch noch mitgemolken, die ganzen täglichen Arbeiten mitgemacht und so, dann konntest du aber morgens in Flensburg losfahren und zum Melken rechtzeitig da sein. Das habe ich sonst von Göttingen gemacht, das ist halt schon ätzend, wenn du dann irgendwie um 2 in Göttingen losfahren musst, damit du rechtzeitig zum Melken da bist. Und
da brauchst du einen guten Mittagsturm.
Genau, so ist das im Prinzip den Hof vorgefunden in einer absoluten Wachstumssituation. Der Biomarkt war ganz anders als jetzt, war der Biomarkt unerschütterlich positiv und optimistisch. Es ging immer jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten, also es war wirklich Wahnsinn, was da abging. Und dann haben wir eben diesen Standort gekauft und haben dann 2016, also nochmal 2 Jahre später, also eigentlich im Prinzip mit dem Standortkauf auch schon angefangen zu planen und dann nochmal für eine Verdopplung des Betriebs, so dass wir jetzt knapp 600 Kühe haben, oder wir haben, ich glaube, etwas über 600 Kühe melken, gerade glaube ich 560 Kühe. Und genau, das ist so die Situation, die da war. Also es war auf jeden Fall viel los. Die Biogasanlage war quasi in der Mitte ihrer Schaffenszeit, war auch gut davor. Das ist jetzt natürlich jetzt gerade auch eine komplett andere Situation. Ich bin allerdings ein absoluter Optimist. Ich bin niemals, ich bin jemand, der ungern, also ein bisschen meckern muss man als Landwirt, sonst ist man kein Landwirt. Das gehört einfach zum Berufsbild und zum Profil dazu. Aber prinzipiell bin ich immer sehr optimistisch. Und
ich finde, das Meckern wird ja eigentlich immer so negativ dargestellt, aber es ist ja auch teilweise ein sehr hoher Anspruch an sich selbst oder auch an den Betrieb und an die Bedingungen.
Und, ja. Und du bist halt Spielball, ne? Das ist halt häufig so, das ist im Biobereich und das haben wir eben mit der Käserei natürlich auch ganz klar versucht oder meine Eltern dankenswerterweise. Die sind ja durch den Scheuersack des Staats der Direktvermarktung gegangen. Wir haben ja dann nachher die Früchte getragen sozusagen. Aber letzten Endes ist das so, dass du als Landwirt halt häufig der Spielball der Politik bist, Spielball der Märkte bist, du bist Spielball des Wetters, du bist Spielball der Gesellschaft. So. Und das ist so, du selber hast ganz häufig, und das sehe ich eben ganz viel bei meinen Berufskollegen, auch in der Nachbarschaft, wenn dann wirklich Unzufriedenheit herrscht, ist die auch zu Recht meines Erachtens. Weil du stehst morgens auf, du kaufst irgendwo in einer Rohstoffbörse, kaufst dann Kraftfutter ein, wirst da im Prinzip schon das erste Mal über den Tisch gezogen, dann verkaufst du deine Milch zu Börsenpreisen, wirst da das nächste Mal über den Tisch gezogen, ja, und dann will die Politik von dir, dass du noch Biodiversität schützt und die Umwelt schützt und das noch machst oder am besten noch Sozialstandards einhältst und das möglichst in 8 Stunden und am Wochenende ist frei. Und dann sagst du, ja, wie soll ich das denn irgendwie alles regeln? Ja. So, und das sind einfach so Probleme, da kann ich schon verstehen, dass da sehr, sehr viel Frust aufkommt. Und das ist so, wir haben es Gott sei Dank zumindest bei einigen Teilen, nicht bei allen Teilen, aber bei einigen Teilen schon geschafft, uns da zu emanzipieren von der Situation. Und das ist ein hervorragendes Gefühl. Das gönne ich eigentlich jedem meiner Berufskollegen, dieses Gefühl zu haben, mit jemandem zu sprechen, der sagt, Mensch, dein Käse ist so lecker. Ja, das ist genau wie wenn dir jemand sagt, Mensch, ey, dein Werkstattleiter oder dein Team in der Werkstatt ist so geil, ich bringe meinen Trecker so gern zu euch, weil ich weiß einfach, das Ding wird repariert.
Die Qualität,
stimmt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. So, und das geht uns Landwirten häufig verloren, weil wir einfach nur Rohstoff transformieren. Wir kaufen irgendeinen Rohstoff ein, transformieren den mit unserer schweren Arbeit und verkaufen ihn als Rohstoff wieder. Und wir sind vorne wie hinten
preisgebunden.
Genau, du hast keine Möglichkeit, Einfluss damit zu üben. Und das ist eben eine Sache, die die Spaß macht, wenn man dieses Teufelskreis so ein bisschen durchbricht.
Ja, dass man die eigene Ausgangssituation stärkt und das natürlich für die Zukunft auch irgendwo ausrichtet. Was reizt dich denn am meisten an diesem Beruf? Also du hast es ja selber gerade gesagt, ich würde dann deinen Job als sehr modernen Landwirt, kann man noch sagen, du bist Landwirt, wenn dich Leute fragen, was machst du? Du bist noch Landwirt, aber es ist sehr vielflächig.
Ich bin eigentlich schon Unternehmer.
Ja.
Also, wenn ich mich neutral vorstelle, dafür sind das einfach mittlerweile zu viele Firmen und so. Also letzten Endes ist das ja so ein bisschen die verschiedenen Bereiche. Das ist bei uns ja letzten Endes auch schon eine Gruppe. Ich selber, ich weiß nicht, ich habe bestimmt seit 3 Jahren keine Kuh mehr gemolken. Aber es ist eben auch so, dass es geht auch irgendwann los. Am Anfang war das so, dann sagt dein Vater dir, du musst aber auf jeden Fall die meisten Melkzeiten machen, weil sonst nimmt dich hier keiner ernst. Ne?
Ja.
So kennst du auch. Sagst du irgendwann, ja, aber wir müssen sehen, dass die Leute hier nicht 12 Stunden keulen, sondern nach 9 Stunden soll ja eigentlich Feierabend sein und die müssen halt Pause machen. So, wie ist das denn? Ja, Work-Life-Balance und hier und da. Ne? So ein Quatsch, ne? Das will doch sowieso keiner und so. Ne? Geht auf den Landwirtschaftsbetrieb gar nicht. Ne? Ja, Dienstpläne, vorausplanen, 4 Wochen, ne? Damit die Leute wissen, wann sie zu arbeiten haben und so. Nee, das geht gar nicht, das kann man ja gar nicht, weil du weißt ja morgens gar nicht, was abends kaputt gegangen ist. Wo ich sage, ja gut, das kann man aber schon alles, ne? Das sind so diese Sachen. Und mich reizt mittlerweile, also ist es so, dass ich sage, ja, es ist so, ich gucke meinen Mitarbeitern dabei zu, meine Landwirtschaft zu entwickeln und zu meine Vision sozusagen umzusetzen. Und das ist einfach dieser Stolz, den man hat, wenn man einfach sieht, geil, ey, ich habe eine Idee und meine Aufgabe ist halt Ideenentwicklung. Ich bin derjenige, der in die Zukunft schaut.
Ja.
Meine Mitarbeiter sind diejenigen, die Gegenwart in der Gegenwart arbeiten und letzten Endes sind so die nach hinten gucke ich sowieso selten. Mhm. Also ich bin einfach nicht so der Rückspiegelmensch. Also beim Autofahren ja, aber nicht so unternehmerisch. Ich gucke eigentlich immer nur nach vorne.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Glaubst du, das motiviert deine Mitarbeiter, dass sie das Gefühl haben, da ist eine Vorbildfunktion Unternehmer, der hat Vision, der hat Ideen? Ist das etwas, was Sie jeden Tag motiviert bei Ihrer Arbeit, dass Sie Teil des Ganzen sein können?
Ja, ich glaube, dass das zweigespalten ist sozusagen. Ich glaube, dass es schon sehr inspirierend sein kann, einen Chef wie mich zu haben, der gut drauf ist und sozusagen
Bist du immer gut drauf?
Nee, auf jeden Fall nicht immer. Nee, das ist so, aber das kommt, also sehr oft bin ich gut drauf. Also ja. Ich würde sagen schon, dass ich habe auch schlechte Tage, klar. Also vor allem, wenn du morgens die Zeitung aufmachst oder das Handy anmachst und liest, so wie heute, dass ein amerikanischer Präsident mitten im Krieg auf einmal anfängt, Öl zu kaufen, weil er selber einen neuen Krieg angezettelt hat, wo er merkt, das ist einfach scheiße. Da kriegst du immer schlechte Laune. So. Da ja. Hat man morgens einfach, da wachst du auf und dann denkst du, ey, das geht doch gar nicht. So, ja. Ne? Aber ich kann aber auch dann relativ schnell wieder umschalten und sagen, okay, das sind jetzt weltliche Probleme.
Auf mich.
Genau. So.
Ja.
Und ich glaube, dass meine Mitarbeiter das schon krass finden, was so sozusagen alles in mir sozusagen vorgeht. Aber ich glaube schon, dass sie sich auch wünschen würden, dass ich auch mal wieder im Merkstand stehe oder einfach mal in der Häckselkette mal wieder mitfahre oder einfach mal, also das ist einfach so, das geht dann auch, sowas geht dann auch flöten. Ne? Du bist dann, ich bin Berlin, ich bin noch, muss nach Bonn, ich habe verschiedene Ehrenämter, ich muss zum Bauernverband und. Ich habe relativ viel zu tun, dann hat man eben auch viele, 4 Betriebsstätten sozusagen, dann musst du da und da mal hin. Ja. Also man ist einfach viel unterwegs.
Ja.
Und das kennst du auch. Das ist einfach so, man muss sich so ein bisschen zerreißen und man kann nicht, du kannst ja auch nicht bei der Treckerreparatur helfen. So, das ist halt nicht mehr. Ne, und das, aber wünschen würde sich das Team sicherlich schon und man versucht das dann zu kompensieren.
Anderweitig eben, dabei zu sein.
Genau, bei irgendwie geile Unternehmungen oder sowas zu machen.
Ja.
Und wertschätzen, ne? Wertschätzen. Also ist einfach, ja, so, das ist eben
großes Thema.
Genau, und ich weiß das eben sehr zu schätzen, dass ich ein tolles Team habe und dass ich mich auf die verlassen kann. Ich glaube, dass das eben aber auch, wenn das wirklich wahrhaftig ist und ehrlich ist und dass auch alles ehrlich rüberkommt, dass das schon, das Gefühl habe ich jetzt, dass es viele Leute, also wenn ich jetzt jemanden Neues fürs Team suche, habe ich häufig ausreichend Bewerbungen, weil man sich halt schon rumgesprochen hat, dass man bei uns gut behandelt wird.
Ja.
Also ne, verdient es nicht mehr als woanders oder ähnlich, aber ich bin jetzt nicht dafür bekannt, da kann ich auch gar nicht, weil ich fungiere auf dem gleichen Markt.
Ja.
Aber das wird einfach, man bietet eben einfach einen schönen Arbeitsplatz.
Und
eine
genau, das Rundum-Paket,
genau.
alle Rahmenbedingungen, die dazugehören.
Genau.
Ja, du berichtest schon sehr viel auch Richtung Öffentlichkeitsarbeit, ihr seid sehr sichtbar. Ihr wart auch schon im Fernsehen bei 3 nach 9, da gab es irgendwie Shitstorm gegenüber der Landwirtschaft und Milchviehhaltung und dann wart ihr, du und dein Bruder Thilo, ihr wart dann auch bei die Sendung Das und 3 nach 9.
Auf dem roten Sofa, nicht auf dem grünen, genau.
Ja, genau. wie kam es dazu? Wie fühlt sich denn das an, im Fernsehen zu sein und die Landwirtschaft irgendwie zu repräsentieren?
Also das auf dem roten Sofa, das war schon eine coole Erfahrung. Letzten Endes ist es so, ich stehe relativ viel vor der Kamera. Also ich bin häufig, weil wir eben auch ein Betrieb sind, der besonders ist, sage ich mal, kommt es nicht drum rum. Also ich sage mal, ein Pressetermin die Woche ist das bestimmt. Also so mit Telefoninterviews oder Kameras auf dem Hof. Also wir selber haben ja auch eine Social-Media-Abteilung. Das heißt, wir selber drehen ja uns selber auch. Und dementsprechend hast du einfach eine gewisse Routine. Und das merken die Leute natürlich auch beim NDR zum Beispiel. Wenn du dann da wenn du ein guter Gesprächspartner bist, dann macht es natürlich auch Spaß, mit dir zu produzieren. Und in dem Fall war es, also beim roten Sofa war es tatsächlich so, dass es eigentlich anders geplant war. Eigentlich war mein Bruder eingeladen und sollte über Genuss und so sprechen. Aber dann gab es da quasi diese Krise, diese kleine Mikrokrise sozusagen. Und dann haben die gesagt, okay, dann musst du deinen Bruder auch noch mitnehmen, wir müssen über Landwirtschaft reden. Und das war natürlich aufregend. Was richtig spannend ist, ich glaube, zweimal eine Live-Schalte gemacht. So, wenn du dann da stehst und sagst, okay, das kommt jetzt live im Fernsehen, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, weil du kannst halt nicht, also du denkst dann immer die ganze Zeit, stell mal vor, du schreckst die Zunge raus oder machst irgendwie so ein cooles Zeichen oder deine Freunde abends noch ein Bierchen getrunken und sagst, trau dich mal und mach mal so oder so. Und dann hast du dieses Gespenst im Kopf und sagst, mach das auf gar keinen Fall, du bist live im Fernsehen. Und ja, genau, und das sind so Sachen, das ist auf jeden Fall extrem kribbeliger Moment, würde ich sagen, aber ansonsten merke ich das nicht, wenn da irgendwo ein Mikrofon oder eine Kamera ist. Da bin ich mittlerweile schon, das ist einfach eine gewisse Erfahrung so. Ja. Und ja, würde aber auch sagen, dass das wichtig ist, dass wir Landwirte haben, die in der Lage sind, das auch zu können. Das gehört so ein bisschen auch mit zum Profil, weil egal wo ich bin viel in den Städten unterwegs und egal wo du hinkommst, sagst du Landwirt, dann sagen alle, cool, ey, ich habe noch nie einen Landwirt gesehen. So, ne? Also ganz viele Leute, das ist halt total wir sind total die beliebte Berufsgruppe und wir sind. Aber wir sind halt immer nur am Arbeiten und auf dem Trecker oder im Stall.
Ja.
Und deswegen können wir uns diesen Fame gar nicht abholen, der in der Stadt ist. Also wenn du in die Stadt gehst und sagst, bist du Landwirt? Und wenn du dann auch noch sagst, ich bin Biolandwirt, dann sagst du, Alter, komm mit mir zu mir nach Hause, erzähl mir alles, was du weißt. So, das ist, und ja, keine Ahnung, das ist so, ich glaube, das wäre wichtig, dass die anderen Kollegen, die sozusagen medial nicht so vielleicht so in Erscheinung treten, auch was von dem Kuchen abkriegen könnten.
Mhm. Und es gab irgendwie, gab es da einen Shitstorm irgendwie nach der Sendung oder irgendwas?
Oh, wir haben schon zwei, drei Shitstorms gehabt. Der größten, ich glaube, nee, nach der Sendung selber war, glaube ich, ging das. Also klar, im Chat, hier in der Kommentarfunktion von den Videos hast du immer irgendwie was. Wir haben selber schon mal einen Shitstorm gehabt auf einem eigenen Artikel, den wir produziert haben, da zwar mit der SAZ zusammen, da haben wir da waren wir ein Jahr Jubiläum vom Hofkindergarten.
Okay.
Und da haben wir das Bild, was in der Zeitung stand und im Online-Zeitungsartikel war die Gruppe Kinder vor den Kälberhütten. Und dann sind halt die Tierschutzaktivisten, haben sich halt versammelt und haben dann quasi Soko Tierschutz, vier Pfoten und Fellnasen und alle, wie sie da waren, okay, haben dann halt gewettert, dass es ja nicht angehen kann, dass wir den Kindern diese ausbeutungsindustrialisierte Landwirtschaft schon von vornherein, also dass es typisch Großbauer ist, dass wir es versuchen, den Kindern von vornherein zu indoktrinieren, ja, dass Qualzucht und Massentierhaltung gut sind.
Ja, und wie geht man mit sowas um?
Ja, also mit Humor erstmal ganz viel, weil es mein erstmal Mitleid auch ein bisschen, erstmal Respekt für jeden, der sich entscheidet, keine Tiere zu essen. Das ist erstmal volkswirtschaftlich gesehen super. Also es ist jeder, der daran hilft, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, macht einen guten Job. So, die Debatte ist erstmal berechtigt. Na, also wir dürfen unsere Tiere auf keinen Fall quälen. So, wir haben absolute, wir müssen auf jeden Fall respektvoll mit den Tieren umgehen, aber wir brauchen halt Nutztiere, um gewisse Funktionen. Gerade als Nordfriese ist mal so mein Leitspruch, gerade mit Touristengruppen, sehr viele Besucher auf dem Hof. Und ich sage mal, wenn wir als Nordfriesen keine Schafe essen, ne, dann saufen wir ab. Also wenn wir unsere Deiche nicht pflegen, so, und was ist denn auf natürlichem Tode? Dann liegen da überall tote Schafe rum. So, ich meine, ja, das sieht auch nicht aus. So, deswegen müssen wir sie halt essen. So, und das sind ganz normale kleine Zusammenhänge.
Ja.
Ja, und die müssen wir halt erklären. Und das können wir mit dem Kindergarten zum Beispiel auf dem Hof sehr gut. Aber die Leute, die dann sich darüber aufregen, das lohnt natürlich die Zeit nicht, sich damit zu beschäftigen. Nee.
Weitermachen, aussitzen.
Genau, auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der schreibt auch gerne zurück. Mhm. Ich lade die dann immer alle ein, aber ist noch nie einer vorbeigekommen. Also es ist halt so wirklich, ich schreibe dann in die Kommentarfunktion, schön, danke für eure Kommentare.
Ja.
Ihr seid alle herzlich eingeladen, hier ist meine Handynummer, ich schreibe dir da auch gerne, ich meine, kannst du irgendwo raus googeln, also ist total egal. Und kannst du einfach mal auf meine Homepage gehen, dann siehst du das. Aber dann schreib mir meine E-Mail-Adresse oder meine Handynummer drunter, schreib mich an und komm mich besuchen, ich erkläre dir das hier. Und wenn du dann immer noch denkst, ich bin Idiot, dann ist das ja auch berechtigt, weil da hast du dir ein Bild gemacht.
Aber das ist halt leider ein Armutszeugnis, ne?
Es kommt also keiner, ne?
Auf der Plattform,
genau.
Shitstorm, Kritik, ja, und Schreiben, aber dann keine Einladung folgen und einfach mal selbst wenn man nicht übereinkommt und irgendwie in der Diskussion ist und anderer Meinung ist, dann geht man eben so auseinander, das wird wahrscheinlich auch so passieren. aber trotzdem genau. Wäre es ja schön, sich das Gesamte mal im Kontext anzuhören.
Genau, und das ist im Prinzip genau das, warum wir das ja auch machen.
Ja.
Also warum wir jede Woche 2 Busladungen an Touris durch den Laden schleifen und denen erklären, was wir da tun.
Weil da ist immer noch so viel Traffic drauf,
seit jeher. Könnte doppelt so viel sein. Wir haben, mein Vater macht das jetzt. Mein Vater ist ja im sogenannten Ruhestand, wobei davon nicht so viel zu erkennen ist.
Nichts mit Ruhe.
Genau. Und stehen tut er auch nicht. Aber mein Vater macht das großartig. Und mein Vater hat einfach diese Passion nicht verloren, darüber zu reden, was wir für einen Job machen. Und er weiß, dass wir diese Dienstleistung nicht anbieten könnten, wenn er das nicht machen würde. Und er weiß, wie wichtig das ist. Und er kriegt da natürlich auch relativ viel Feedback, was auch cool ist für ihn und für uns als Hof. Aber genau, deswegen machen wir das eben noch, versuchen wir es noch sehr, sehr viel anzubieten. Auch viele Gruppen hier aus der Gegend, die dann einfach sagen, mal Tagesausflug oder sowas. Ja. Da siehst du halt den Bedarf. Also ganz viele Leute beschäftigen sich damit und wir kriegen das auch mit. Die Menschen werden auch besser gebildet in ihrem, also ich sag mal, die Leute, die es schaffen, sich auf dem Hof, den auf dem Weg zu machen, auf dem Hof und sich dort ein Bild zu machen von der Art und Weise, wie das Produkt hergestellt wird. Die haben ja schon den ersten Schritt verstanden. Ja,
die haben erstmal Zeit investiert,
genau.
Das zu verstehen. Ne?
Also und wenn,
die haben auch wirklich Interesse daran.
Ja, exakt. Und wenn so jemand sich dann entscheidet, mein Produkt nicht zu essen, dann habe ich die allergrößte Hochachtung vor der Person. Weil der hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, nein, dein Produkt esse ich nicht, aus einem bestimmten Grund. Entweder weil ich deine Nase nicht mag oder weil ich nicht mag, wie du mit den Kälbern umgehst, weil die nicht bei ihrer Mama sind und. Die ganze Diskussion, da gibt es ja genug Diskussionsbedarf, ne? Weil ihr konventionell Mais in die Biogasanlage packt oder. Also es gibt ja viele Kritikpunkte an meinem Handeln sozusagen.
Ja.
Ich bin mir der alle bewusst, leg die eben offen und diskutiere die dann gerne mit den Leuten während der Hofführung. Und wenn dann jemand sagt nein, dann sage ich top, deswegen, dann geh bitte. Und aber dann nicht morgen wieder zu irgendeinem großen Discounter und kauf den eingeschweißten Käse, weil da kommst du nämlich nicht mal auf die Hüfe rauf.
Ja.
So, ne? Dann ist einfach gar kein Käse.
Ja, genau. Da muss man schon konsequent sein dann oder fair sein. Ihr seid sehr sichtbar. Du hast selber gesagt, Social Media ist ein sehr wichtiges Thema auch für euch. Wie lange macht ihr das schon? Ich meine, wir sind auch, ist schon lange her, 2017, 2018 sind wir angefangen, haben das dann intensiviert, machen das jetzt komplett auch mit einem ganzen Marketing-Team sehr intensiv, stecken da sehr viel Arbeit rein.
Macht ihr übrigens sehr gut.
Dankeschön. Das ist der Person zu verdanken, die vor uns sitzt.
Mhm.
Das hast du auch erkannt, dass das wichtig ist. Ist das unter deiner Leitung mit Marketing, Social Media oder macht das dein Bruder?
Nee, genau. Marketing macht eigentlich ausschließlich mein Bruder. Und da kann ich auch tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Also ich kann auch keinen Käse machen zum Beispiel. Das ist so klar getrennt. Also ich werde immer, wie kann man Käse machen? Keine Ahnung. Mein Bruder weiß auch nicht, wie man Kuh melkt.
Ja.
Also das ist halt schon so, wir sind da schon Fachidioten.
Jeder hat seinen Bereich.
Ja, genau. Und Marketing ist ganz klar sein Ding. So. Und er ist auch derjenige, er ist noch viel, viel mehr unterwegs in Deutschland als ich. So, der macht halt die ganzen Jahresgespräche mit den Kunden und so, die ganzen Verkaufsgespräche. Und deswegen kann ich dir jetzt gar nicht ganz genau sagen, wie lange wir das schon machen. Also ich glaube, eine Facebook-Seite haben wir schon seit Ewigkeiten. Homepage und Online-Shop. Also Online-Shop, den ersten Online-Shop haben mein Bruder und ich noch selber programmiert. Also das machen wir, glaube ich, schon seit Anbeginn der Zeit. Da haben wir dann eine E-Mail-Bestellung ausgelöst, wir haben sozusagen einfach ein Online-Bestellprotokoll gebastelt mit HTML so ungefähr.
Ja.
Da gab es eigentlich noch gar keine, da gab es noch nicht irgendwelche Shop-Systeme, die du online kaufen konntest. Mittlerweile sind wir da aber hingekommen, wir wollen viel, viel stärker in den Online-Markt, wir wollen, das pushen wir gerade sehr doll, wir pushen auch unseren Instagram-Kanal, wer Lust hat, sich den anzuschauen, das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen spannend. Den pushen wir gerade sehr aktiv. Wir versuchen jede Woche Content zu createn. Das ist nicht so ganz einfach, aber so ein bisschen zu erzählen, was man so macht, weil gerade mein Bruder und ich sind eben sehr viel unterwegs und erleben eigentlich eine ganze Menge krasse Sachen. So, und lohnt sich halt darüber zu sprechen.
Ja, absolut. Ihr habt schon, als du zurück auf den Hof gekommen bist, Habt ihr schon eine Käserei gehabt oder seit wann gibt es die Käserei? Wer hatte die Idee? Wie kam es dazu?
Die Idee kommt von meinen Eltern. Also Haupttriebfeder war meine Mutter. Die hat sozusagen 86 ist mein Bruder geboren, 87 sowas. Und dann, er ist das jüngste von vier Kindern. Und dann hat meine Mutter 89 haben wir auf Bio umgestellt. Da war die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Da gab es dann die große Bio-Umstellungswelle, die erste große. Und dann sind wir 89 auf Bio umgestellt. Und haben wir 91 hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, so Mensch, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ich will wieder anfangen zu arbeiten. Und zu der Zeit waren Frauen am Arbeitsmarkt halt nicht gewollt. Es waren sozusagen ganz viele, werden jetzt auch wahrscheinlich diejenigen, die zuhören oder Muttis haben in dem Alter, wenn die mit denen sprechen, so sag mal damals 1990, 92, 93, so die Zeit, da war das für die Best-Ager, sage ich mal, so total schwer. Die waren einfach nicht gebraucht am Arbeitsmarkt. So, ne? Das kann man sich kaum vorstellen, aber so war es. Und da hat meine Mutter dann gesagt, Mensch, komm, ich versuche das mal. Und hat dann im Kochtopf bei uns in der Küche Milch warm gemacht und versucht, Käse zu machen. Und ja, wie man jetzt unschwer erkennen kann, sozusagen hat das geklappt. Aber sie hat wirklich, also wir hatten so eine Stiefelkammer früher, da bist du hinten reingekommen, wenn du in die Küche wolltest, musst du an der Stiefelkammer vorbei. Da war dann der Stiefelknecht, da hast du dir deine schiedigen Gummistiefel ausgezogen, einfach so reingefeuert. Das war so ein 2-Quadratmeter-Zimmer oder 1,5-Quadratmeter-Zimmer und das sah immer aus wie Sau. Ja. Und dann irgendwann hat man mal gesagt, so, das ist jetzt, das hat mich sowieso schon immer gestört. So, wie das hier immer aussieht, das wird jetzt weiß gefliest, das ist jetzt unser Reiferraum. Und dann hat meine Mutter wirklich bei uns in der Privatküche dann Käse gemacht und in diesem Reiferraum gereift. Und mein Vater hat ihn dann in den Kombi geladen und ist dann in der Nachbarschaft rumgefahren und hat gefragt, ob irgendjemand Käse kaufen will. Und so sind wir dann, so sind wir angefangen.
Ja.
Und Mama hat dann Käse gemacht und dann haben wir irgendwann die Werkstatt, das ist eine alte Werkstatt gegenüber, das ist jetzt ein Bruchteil von unserer Käserei. Und dann haben wir dann irgendwann einen kleinen Fertiger gekauft und da einen kleinen Reiferaum. Und das war schon super spannend. Wir haben das ja alles miterlebt. So, wir waren dann ja so Grundschule, dann Gymnasium irgendwann. Und ja, das ist das immer. Eigentlich, wir bauen eigentlich jedes Jahr. Also es geht eigentlich jedes Jahr immer ein Stück weiter. Momentan die letzten so Corona- und Ukraine-Krieg, das ist gerade eine große Bremse für uns. Weil die Gesellschaft sich auch momentan durch die ganzen Social Media und sich so schnell verändert, das Konsumverhalten verändert sich, das Bewusstsein verändert sich in beide Richtungen, sowohl bei einigen wenigen Leuten in die richtige Richtung und bei einer großen Menge in die komplett falsche Richtung. Und das ist für uns ein Risiko, ne? Weil wir jetzt so gesehen ja ein Luxusprodukt produzieren. Muss ja, ich sag mal, um satt zu werden, muss es ja kein handgefertigter Rohmilchkäse sein. Ja, und um sich billig zu ernähren, sowieso nicht. Da muss es auch nicht ökologisch sein. Um dich verantwortungsvoll und geschmacklich, geschmacklich gut ausgerichtet zu ernähren, ja. Aber das sind nicht mehr so viele Leute. Wir müssen halt wieder schaffen, sozusagen den Genuss auf die Agenda zu bringen und die Verantwortungsvollen, den verantwortungsvollen Umgang auf die Agenda zu bringen. Ne? Mhm. Und ja, aber wir sind quasi zu Generation 2. Meine Eltern sind wirklich, deswegen habe ich das gerade eben auch schon mal gesagt, so ein bisschen durch den Scheuersack gegangen. Weil das natürlich eine super harte Zeit war. Ne? Super, ja. Also für uns war es großartig. Wir sind nach der Schule, das war ja die erste Generation sozusagen, die das Internet kennengelernt hat. Und wir haben dann irgendwann einen neuen Mailstand gekriegt und der hatte dann einen Computer dran mit Internetanschluss. ISDN hatten wir damals als einer der ersten in der Klasse und dann konnten wir Computerspiele online spielen. Das war großartig und ja. Meine Eltern waren so viel am Arbeiten, die konnten sich gar nicht, die konnten auf jeden Fall nicht reglementieren. Ja, genau, deswegen bin ich auch ein ziemlich guter Counter-Strike-Spieler geworden.
Ja. Das kenne ich auch noch.
Genau.
Ja.
Ja, und
bei mir war es eher Landwirtschaftssimulator tatsächlich.
Ja, das gab es damals noch nicht. Das ist genau ein kleiner Altersunterschied ist ja dazwischen.
Ja, und FIFA.
Ja.
FIFA.
Genau.
Ja, witzig. Also du sagst selber, du bist ja jetzt nicht der Käse-Experte, das ist eher dein Bruder.
Mhm.
Aber trotzdem vielleicht einmal so ein bisschen wie, also es ist doch sehr, du hast selber gesagt, handgefertigter Käse. Oder Biokäse, der Aufwand ist ja enorm hoch.
Genau.
Wie lange dauert das, bis ihr den Käse produziert, dann reifen lasst, unterschiedliche Käsesorten? Wie umfassend seid ihr aufgestellt? Wie viele Sorten kann man bei euch heutzutage bekommen? Und wie aufwendig ist der gesamte Prozess?
Also der Prozess ist von Sorte zu Sorte tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal, es gibt Käse, die werden schon jung verkauft, die sind dann schon nach wenigen Wochen im Verkauf. Es gibt auch Käsesorten, die werden erst mit 2 Jahren verkauft. Wir können, glaube ich, fast alles, außer wir haben eine Maschine für einen bestimmten Prozess nicht. Aber ansonsten sind unsere Käser wirklich sehr, sehr talentiert. Wir versuchen auch immer mal wieder so, also einfach in der Ausbildung oder so, einfach mal was Neues. Wir haben im Programm, haben wir eigentlich standardmäßig, sagen wir mal, 15 verschiedene Sorten. Von einem weichen Weißschimmel über einen halbfesten Schnittkäse rot geschmiert, über Blauschimmelvarianten, dann Kuhmilch, Ziegenmilch, Schafmilch, also die anderen beiden Milchtypen kaufen wir zu. Aber über Bergkäserezepte, das ist unser Deichkäse, das hat genau, der Käse, den ich dir mitgebracht habe, auch unser bekanntester Käse.
Was ist das?
Das ist jetzt ein junger Deichkäse, genau. Und ja, im Endeffekt ist es so, wir produzieren aber mittlerweile weniger Sorten als noch vor ungefähr 3 oder 4 Jahren, weil sich der Markt so krass verändert. Und wir merken, dass die Menschen, das bedauern wir auch sehr, weil zum Beispiel der Cremer, das ist eine Käsesorte, die war irgendwie everybody's darling, aber die war halt vom handwerklichen Anforderung extrem anspruchsvoll. Das war dann sozusagen einer von den Käsen, wo wir gesagt haben, den kann halt nicht jeder. Also das ist halt
was,
wirklich,
was ist das für ein Käse?
Das ist im Prinzip so ein Weißschimmel-Weichkäse, der aber einen festen, quarkigen Kern hat. Also der ist sozusagen, wenn der warm wird, dann fließt das der um die Rinde, also schneidest den an und dann fließt das so ein bisschen raus.
Wie so ein Camembert. So,
ja, genau, bisschen. So ein bisschen in Richtung Camembert. Und der ist halt im Prinzip relativ mild.
Ja.
Und er hat dann in der Mitte aber noch so einen festen, quarkigen Kern. Und das ist im Prinzip ein Prädikat, weil das kann nicht jeder Käse, kriegt das hin. So, das ist halt, dass er außen schon weich ist und so richtig schön saftig und lecker. Und dann trotzdem in der Mitte noch so ein bisschen quarkiger, kreidiger Kern. Und wenn du das als Käseprofi, sag ich mal, aufschneidest, sagst du, Alter, da weiß aber jemand, was er tut.
Ja.
So, und das Wissen hat aber keiner mehr. So,
ja.
Selbst in Frankreich.
Das kriegst du auch nicht vermittelt an die.
Ja, das musst du natürlich, also deswegen haben wir ja einen Kindergarten, dass wir im Prinzip sagen, okay, wir müssen ja wieder drüber reden. Wir müssen irgendwie wieder über diese Sachen reden. Wenn keiner mehr weiß, dass es eine Handwerkskunst ist, Käse herzustellen,
ja. Sondern
Käse ist nur noch das Ding zwischen Salami und Brot, das ist halt für die meisten Käse. Ne? Oder
ja. Für
die meisten ist Käse das Zeug, was schmilzt, wenn man eine Pizza macht.
Ja.
So, das ist aber nicht Käse. Das ist Käse, ja, aber da kommt nicht, da hat halt kein Mensch seine Hände dran gehabt. Das ist halt
andere Form von Käse.
Das ist eine Rohstofftransformation, was wir gerade eben meinten. Da hat irgendjemand mit Geld verdient, aber nicht der Bauer.
Ja.
So, und das andere ist eine Handwerkskunst. Da hat ein Käsemeister seine Hände drin gehabt. Ne? Und genau. Deswegen werden die Käsesorten tatsächlich ein bisschen weniger, weil auch wir darauf achten müssen, dass das sozusagen Aufwand. Du kannst halt lieber sich dann auf einige wenige Käsesorten konzentrieren und die dann pushen.
Ja.
Aber es ist natürlich überhaupt nicht im Sinne unseres Geistes, sondern wir wollen eigentlich
breit und alles.
Genau, wir wollen halt die Handwerkskunst darstellen
und uns
auch so ein bisschen präsentieren können. So auf dem Käsewagen, wenn du sozusagen einen Backensholzer Käsewagen packst, dann kann da alles drauf sein. So, und das ist halt mega geil, aber es dankt dir halt keiner mehr heutzutage. Mhm. Und deswegen passen wir uns an, da sind wir auch mittendrin. Aber es geht natürlich auch ein bisschen ans Ego, wenn du merkst, dass, obwohl du was gut kannst, dass das nicht mehr gewollt ist. Also du musst aber dich da anpassen. Du darfst dann nicht sagen, du kannst ja nicht mit wehenden Fahnen untergehen, nur weil du sagst, nee, ich mache mal meinen Käse weiter. Wenn den keiner kaufen will, dann nicht.
Ja.
So, und du kannst es eben auch nicht ins Unermessliche teuer machen, weil dann die Leute sagen, ja, dann, das Absurde ist, dann sind wir irgendwann so teuer wie irgendwelche Industriekäse aus Holland. So, wo du sagst, das ist so, der Markt ist so nicht verstanden worden. Also wenn ein deutsches Bioprodukt mit handwerklich gefertigt teurer ist als ein Schweizer Importprodukt, das noch nie einen Menschen gesehen hat, dann sagen die, ja, aber dann kaufen wir lieber den Schweizer Käse. Ist ja viel besser, als was von hier kommt. So,
ja.
Und das ist so, ja. Wobei, ich sag mal so, die Leute hier aus der Region und die uns kennen, wir haben schon eine sehr, sehr treue Kundschaft und das macht schon unheimlich viel Spaß.
Das wollte ich gerade fragen. Also ja, ihr seid sehr regional, die Kunden sind 70% regional oder wie ist das Verhältnis? wo verkauft ihr überall den Käse? Es gibt den ja im LEH, Direktvermarktung. Wie ist so eure Vermarktungsstrategie? Wo können alle den Käse kaufen?
Also das kann ich dir tatsächlich auch gar nicht ganz genau beantworten. Also jetzt zumindest nicht so, wie das Verkäufer würden untereinander. Also das könnte mein Bruder würde jetzt hier sitzen und sagen, so machen wir das. Ja. Und so, ach so. Also ich weiß, dass wir in ganz Deutschland unseren Käse verkaufen.
In ganz Deutschland?
Genau. Und auch einen ungefähr 5%igen Anteil an Export haben, also in die Anrainer sozusagen. Ja. Skandinavien, der Markt wird gerade exploriert. Wir wollen gerne wenn jemand zuhört und eine Idee hat, wie wir unseren Käse gut in Skandinavien loswerden können, immer raus mit den Ideen. Wir würden halt gerne nach Skandinavien liefern, weil das ist für uns irgendwie auch dem Norden, dem Norden irgendwie passt zugewandt, da, ja. So passt da irgendwie hin, auch vom Spirit so. Es gibt aber auch, wir haben Kunden in Italien und in Frankreich, die eben sagen, Alter, krasser Käse. Die sagen, okay, den verkaufen wir hier auch, weil der kann auf jeden Fall mit unserem Käse mithalten.
Cool.
So, ja. Das ist schon stark, ja. Aber das Kerngeschäft ist, sage ich mal, wenn du eine Linie von Hannover ziehst, sage ich mal, dann würden wahrscheinlich von der Milch, die wir hier melken, 60% nördlich von Hannover bleiben. So.
Ja, und dann viel über den LEH.
Genau, LEH, aber auch direkt, eben Online-Shop direkt.
Ja, habe ich auch schon bestellt.
Sehr gut.
Ja.
Und dann gibt es aber auch das Direkt-Telefongeschäft, aber auch der Käseladen. Es gibt auch einige Supermärkte, die direkt bei uns bestellen, die einfach sagen, nee, wir wollen gerne den Direktbezug und so. Also Restaurants natürlich ganz viel auch, Hotels, sag ich mal, weil die natürlich häufig dann auch gerade bei den Restaurants, die können das ganz anders verarbeiten.
Mhm. Ja, also wirklich Wahnsinn, wie breit ihr aufgestellt seid. Ich war selber bei euch noch nicht. Da bin ich natürlich jetzt unter Druck, dass wir das nachholen, dass wir das machen. Ich habe nur gesehen, ihr habt ein super modernes Gebäude gebaut, so mit einer Holzoptik, sehr viel Glas. Das ist dann so euer Hauptgebäude, wo dann die Kunden empfangen werden?
Genau, oder? Exakt. Ja, das ist unser Hofcafé, Hofrestaurant. Wir haben den absolut coolsten Spielplatz in Nordfriesland. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall vorbeikommen.
Dann erst recht.
Ja, und genau, das ist wirklich großartig. Mama und Papa können sich auf die Terrasse setzen, Cappuccino trinken oder wahlweise ein Bier.
Habt ihr ein gutes Konzept.
Genau, und die Kinder können rumrennen.
Perfekt.
Das ist auf jeden Fall großartig. Das ist sozusagen so ein bisschen unser Showroom. Wir können da auch Veranstaltungen machen, Schulungen. In Zukunft, das haben wir früher schon gemacht, also Hochzeiten und solche Sachen, das wird dann in Zukunft soll das wieder mehr werden. Wir haben halt 3 Monate vor Corona-Start das Restaurant eröffnet. Also es kam halt zum allerungünstigsten Zeitpunkt.
Ja.
Und dann ist es so, dass wir natürlich echt Struggle hatten über die Corona-Zeit. Und es da auch so ist, dass wir das Konzept sozusagen immer wieder anpacken mussten, weil sich natürlich auch die Leute total verändert haben. Wir waren ursprünglich ein Nose-to-Tail-Restaurant, das irgendwie auf höchstem Niveau kochen wollte, so auf dem Niveau, wo der Käse ist. Also wir sind der beste Käse Deutschlands. Wir werden immer wieder ausgezeichnet. Wir waren letztes Jahr die weltweit am höchsten prämierte Käserei. Also beim World Cheese Award gab es keine Käserei, die so hoch prämiert wurde wie unsere. Also wir gehören zu den absoluten Top-Produzenten der Welt.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon krass und das in Nordfriesland so und das ist so, also wir gehören wirklich so im internationalen Käserenommee ist mein Bruder halt schon eine Nummer so.
Ja.
In
dieser Kategorie?
Ja, also einfach, ja, Käse. Ja, also
wirklich Käse?
Ja, also Artisan Käse, also selbst handgemachter Käse.
Ja.
Genau, also jetzt nicht Industriekäse, aber sag ich mal selbst handgefertigter Käse.
Also genau. Das ist ja wirklich eine Nummer.
Und da wollten wir natürlich spielen. Auf dem Platz wollten wir natürlich ein Restaurant bauen und sagen, okay, wir schlachten eine Kuh und fangen vorne an der Nase an, sie aufzuessen und bis die Schweinspitze aufgegessen ist. Und ganz nachhaltig, nur mit regionalen Zutaten. Wir hatten auf der Speisekarte nur Sachen aus Schleswig-Holstein. Und wirklich, also nichts Vanille oder so, ne, dann machen Erdbeerkuchen. So. Also einfach drüber nachzudenken, einmal drüber nachdenken, was kommt von hier und was können wir von hier. Aber wir hatten auch da wirklich tolle Kunden und Gäste, die uns immer wieder besucht haben, aber es hat einfach nicht gereicht, das Konzept durchzuhalten. So. Und das ist halt so schade, weil ich einfach die denke, wenn man sagt, boah, 30 Euro für ein Rindfleisch, was du halt aus dem Restaurant sehen kannst. Ne? Du kannst den Kuhstall sehen, du kannst die Weiden sehen, du siehst halt die Tiere vor deiner Nase laufen und die landen dann auf dem Teller. Der Kartoffelacker, du sitzt quasi auf dem Kartoffelacker und in der Weide. Und dann musst du für so ein Rest, das Gericht musst du halt 35 Euro nehmen.
Ja.
Das geht sonst nicht, wenn es handgekocht sein soll.
Ja.
So, und dann sagen die Leute, ja, ich gehe lieber für 18,50 Schnitzel satt essen. Du sagst, ja, okay, dann mach das, das ist für dich sicherlich
es
besser.
Würde es wieder in der Stadt eher funktionieren als auf
dem Land? Ja, in der Stadt wird sofort funktionieren.
Sofort. Kannst du noch höhere Preise nehmen,
ja, genau.
Die finden das geil,
genau.
Die feiern das ab.
Die würden das, am Stadtrand wäre das Ding sofort, würde das
und
sofort
habt ihr laufen. Da, habt ihr da mal überlegt, irgendwas zu machen? Weil du selber ja, sagst,
musst du da hinfahren.
Aus Osnabrück irgendwie?
Nee, das ist meine Mutter, also meine Mannschaft mütterlicherseits kommt aus Osnabrück. Aber ja. Wenn, dann würden wir da nach Hamburg gehen. Das wäre tatsächlich mal die Stadt, wo ich zum Feiern hingehe. Also das ist sozusagen, das wäre dann ja die Stadt, wo man sozusagen, ja, keine Ahnung.
Was passen würde von der
genau, Fähre aber da gibt es das natürlich auch schon überall.
Ja, klar.
Also da gibt es schon, da gibt es auch diese Gebäude schon und diese Konzepte schon.
Ja.
Und ja.
Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt mein Vater immer.
Ja, ja. Und letzten Endes, das war ein super mutiges Projekt von meinem Bruder, da ein Restaurant aufzubauen. Da wird auf jeden Fall was passieren dieses Jahr. Wir wollen ein bisschen sozusagen ein bisschen ankurbeln. Wir wollen eben auch einfach mehr junge Familien ansprechen mit Angeboten. So. Womit wir gerade echt einen Struggle haben, ist, dass die Leute denken, wir sind ein öffentlicher Spielplatz und nehmen dann ihren Picknickkorb mit. Und wo wir dann sagen, wir haben schon Schilder aufgehängt, das ist halt, wir leben davon, wir bauen hier einen Spielplatz hin. Bitte esst doch dann bei uns wenigstens eine Pommes und ein Eis.
Ja.
Oder kauft euch einen Kaffee hier und nehmt nicht eine Thermoskanne mit. So, ne? Und da sind wir gerade quasi noch dabei, das sozusagen charmant zu diskutieren oder charmant zu kommunizieren, da bestimmt zu sagen, Leute, wenn jemand, haben wir auch schon gehabt, kommt mit McDonald's-Tüten bei uns auf dem Spielplatz, ne? Also dann sage ich halt auch mal was, ne? Ich bin wirklich ganz lieber Kerl, aber das geht halt nicht. Also das ist halt auch einfach, es passt einfach nicht. So, dann haben die einfach grundlegende Dinge nicht verstanden.
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ja Mensch, kommen hier zum Spielen her und wir kommen aus dem Nachbardorf und wir sind hier dreimal die Woche, so, dann wo zieht man die Grenze, ne?
Mhm.
Aber auch da ist natürlich so, dass, dann die bringen dann ihren Korb mit und dann nächste Woche kommt drei mit dem Körbchen. Und auf einmal ist da eine Picknickwiese entstanden.
Ja, dafür ist es nicht gedacht.
Genau.
Und richtig rausgehört, hochpreisiges Restaurant, das Konzept ist nicht so richtig aufgegangen.
Nee,
also jetzt ist, ihr sagt jetzt Bistro.
So, genau,
ihr jetzt habt ist die Rahmenbedingungen und Infrastruktur für gewisse Gerichte auf Anfrage, aber es ist nicht so, dass man jeden Tag bei euch irgendwie essen gehen kann.
Also man kann mittags essen, also wir haben sowas wie Flammkuchen oder so einen richtig geilen Käsesandwich, der kommt dann so ein Toaster rein, mit einer selbstgemachten Mayo und so, also richtig, wir haben richtig geiles Futter so, Pommes gibt es auch und wenn es jetzt werden wird, dann Eis für die Kinder und so, aber es sind einfache Speisen, sag ich mal so, also du kannst halt auf jeden Fall gut da hinkommen, es gibt immer einen leckeren selbstgebackenen Kuchen.
Ja.
Also schon so, dass es schon jetzt, dass du tagsüber, aber wir haben halt keinen Abendbetrieb mehr. Na, das ist eben einfach, wir haben jetzt den Hofladen, man kann da ja auch super einkaufen. Machen
wir die Weinverkostung über Tag.
Genau, das geht zum Beispiel auch.
Ja.
Müssen wir dann einfach, ich habe auch ein Gästezimmer, dann können wir ein bisschen länger verkosten.
Mit lecker Käse. Ja, sehr schön. Also es ist die Käserei, ihr habt den Milchviehbetrieb mit über 500 Kühen. Ihr habt eine Biogas.
Ja, genau.
Sprechen wir da noch kurz zu. Biogas, aktuelles Thema, ist natürlich auch sehr relevant und sehr hoch diskutiert oder heiß diskutiert. Viele Anlagen laufen aus. Wie denkst du über das Thema nach und wie stellt ihr euch da in der Zukunft auf? Habt ihr ja schon Gedanken?
Ja, ich mache mir da tatsächlich schon viele Jahre Gedanken zu, weil wir Ende dieses Jahres auslaufen werden. Ich wäre gerne schon weiter. Wir hatten alles schon durchdiskutiert, Biomethanaufbereitung, Sammelleitung. Aber wir haben insgesamt, ich habe mit meinem Kompagnon Sven zusammen noch einen Biogasstandort mehr und noch ein Lohnunternehmen. Und wir wollten seinen Biogasstandort, unseren gemeinsamen und meinen dann sozusagen miteinander verbinden über eine Pipeline und dann Biomethan einspeisen. Kommt jetzt gerade ganz aktuell wieder aufs Tableau. Das ist ja jetzt erst 2 Wochen wieder her. Aber man braucht ja doch irgendwie so 1,5 bis 2 Jahre Planungsvorlauf, bis so ein Projekt durch ist. Deswegen werden wir uns Stand jetzt auf das Biomassepaket, also das ist sozusagen die vorherrschende Ausschreibung, stürzen. Das bedeutet dann eine flexible Einspeisung von Strom, also einem überbauten Motor, weil wir dort eben bei uns, gerade bei uns auf dem Betrieb, brauchen wir die Wärme zum Käse machen. Und bei uns macht ein Biogasmotor einfach aus dem Grund Sinn. Ja. Also oft, also volkswirtschaftlich gesehen, macht eine Gaseinspeisung schon sehr, 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 sehr häufig Sinn. Und damit beschäftigen wir uns parallel auch noch. Es macht einfach sehr, sehr viel Sinn bei uns, die Wärme zu nutzen, weil wir sonst eben die Wärme anders erzeugen müssten. Und es geht eben um sehr viel Wärme. Und je mehr Milch das wird, desto mehr Wärme brauchen wir auch zur Käseproduktion. Und deswegen wird es bei uns wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, wieder ein Motor werden. Ja. Und dann eben mit einem großen Speicher, sowohl für Warmwasser als auch für Gas. Und dann eben bedarfsgerecht produzieren, wenn der Markt uns braucht, beziehungsweise wenn das Netz uns braucht.
Ja.
Und das sehe ich auch als, gerade in der dezentralen Produktion, eigentlich als sehr, sehr spannend. Natürlich konkurrieren wir so ein bisschen mit den Batteriespeichern, weil die Batteriespeicher natürlich zumindest auf elektrischer Ebene und da eventuell ein bisschen diese Spitzen kappen werden. Mhm. Das heißt sozusagen, die Ertragsspitzen werden dort so ein bisschen abgetragen. Aber ich glaube, auch da bin ich dann Optimist und sage, natürlich kann ich nicht voraussehen, was kommt. Vor 5 Jahren hat noch gar keiner überhaupt was vom Batteriespeicher gehört. Jetzt sind sie auf einmal in aller Munde.
Ja.
Er soll auch erstmal so weitergehen. Und Dunkelflauten, also wenn kein Strom kommt, kann auch ein Batteriespeicher nicht helfen. Eine Biogasanlage produziert ja nun mal Strom.
Ja,
das ist halt so ein Unterschied. Anders, ne? Alle sagen, ja, die Batteriespeicher, aber die produzieren ja keinen Strom.
Ja.
Die speichern ja nur.
Genau.
So, und eine Biogasanlage produziert halt Strom. Und das ist genauso, wie wenn mich jemand fragt, hat Milch Zukunft? Sage ich, ja, auf jeden Fall. Also warum auch nicht? So, ne? Ich meine, es werden immer weniger Kollegen und Kolleginnen, die, die Milch produzieren. Dementsprechend sehe ich da eigentlich keine... Also auch beim Biogas bin ich auch eher so, dass ich sage, das ist Stand jetzt quasi unsere Wahl, dass wir da in die flexible Fahrweise eintauchen.
Das sind ja doch nochmal dann erhebliche Investitionen, wenn man jetzt das Konzept ändert.
Genau, das, aber ich meine, das bleibt ja eh nie aus. Es ist ja egal, was wir machen, Landwirtschaft oder Energiewirtschaft.
Sobald Landwirtschaft sich verändert, musst du
investieren
und Geld ausgeben.
Genau, Trecker sind unfassbar teuer.
Das schneiden wir raus. Ja. Ja, natürlich, wir haben eine gewisse Inflation gehabt die letzten Jahre. Die Preise sind alle hochgegangen, die Kosten sind alle hochgegangen. Das merken wir natürlich auch, klar. Und das merken dann auch die Landwirte.
Ja.
Klar. Ihr seid sehr groß aufgestellt. Ihr teilt euch das so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich auch super gut, dass jeder so seinen Bereich hat unter Brüdern. Wie harmoniert das mit allen Familienrollen, mit auf dem Hof?
Das
muss doch mal donnern zwischendurch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Absolut. Da kommt man als Familie, glaube ich, gar nicht drum rum. Also ich habe tatsächlich, bevor ich auf den Hof gekommen bin, einmal gesagt, wir machen eine Familientherapie. Einmal alle, die sozusagen mitmachen, weil wir Tools brauchen, an die Hand brauchen werden, wie wir miteinander umgehen. Weil wir kommen nicht drum rum, uns zu streiten. Und haben quasi sozusagen einmal von vornherein Status Quo.
Aber woher kommt, entschuldige, dass ich unterbreche, woher kommt dieser Ansatz von dir, auf der Ebene unterwegs zu sein, zu sagen, komm, wir machen mal eine Familientherapie, damit wir irgendwie alle sauber sind und gerade rausarbeiten?
Das war, zu dem Zeitpunkt gab es akuten Bedarf. So, da war sowieso noch ein Thema mehr zu beackern, deswegen passte das ganz gut. Und da haben wir das sozusagen erweitert.
Ja.
Aber ich sag mal so, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch vielleicht, wenn man von Talent redet, ist das, glaube ich, sowas so, ne? Also ich kann das einfach gut, also ich glaube, ich kann gut fühlen.
Ja.
Und das können wir alle gut, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Und wir sind halt alles ziemlich dominante Persönlichkeiten bei uns in der Familie. Und wenn das denn, also wir sind alle gewohnt, unseren Willen durchzusetzen, jeder einzelne von uns, und unsere Erfolgsstory weiterzuführen, so. Und das ist quasi vorprogrammiert, dass es klatscht. Und dafür kennen wir das auch gut voneinander. Und das kennt jeder andere Familienunternehmen, wo Familien miteinander arbeitet, kennt das, weil man sich einfach, man weiß ganz genau, wo man den Finger in die Wunde stecken kann, und geht die Rakete sofort los. Und um sowas zu verhindern, brauchst du halt Tools. Und deswegen habe ich das gesagt, das müssen wir machen.
Ja.
Und mittlerweile auch schon nochmal wiederholt, weil das natürlich dann auch nach ein paar Jahren auch wieder abebbt, dann gibt es eine Auffrischungskur. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, so Leute, wir müssen mal wieder, ne? Ich glaube, wir haben hier Gräben aufgeschaufelt, da müssen wir mal wieder ran.
Ja.
Und dann ist das ja auch mein gutes Recht als Unternehmer, das mache ich mit meinen Mitarbeitern aber auch. Ich habe einen Unternehmenscoach, der kommt bei uns regelmäßig und löst dann so Interteam-Komplikationen auf. Und musst du dann irgendwie auf deiner Wohlfühl-Map zeigen, wo du dich gerade fühlst, ob in einer Schlucht oder am Sonnenschein oder so. Und dann
direkte Konfrontation abhaken.
Ja, und dann arbeiten. Und weiter. Und weil das sind Sachen, die sind wichtig. Also, und das ist halt, wird in der Landwirtschaft natürlich total belächelt. Ne?
Ja.
So, das sind sowieso diese Themen.
Deswegen finde ich das so interessant, weil in der Landwirtschaft, Mensch, ne, sei mal nicht so weich, sondern eher hart und es wird abgebügelt und weitermachen.
Genau, und so bin ich halt gar nicht, da bin ich halt schon viel mehr Unternehmer.
Ja.
Da bin ich halt schon viel mehr, dass ich sage, ja gut, mein Unternehmen ist halt ein landwirtschaftliches Unternehmen, aber wir haben es halt mit Menschen zu tun und gerade bei Familie haben wir es auch mit Familienmitgliedern zu tun und du willst ja nicht deinen Familienfrieden ruinieren, weil du eine Firma zusammenführst.
Ja.
So, und ja, das ist schon, das ist aber immer, das klingt jetzt so am Mikrofon leichter, als es natürlich ist. Also das ist schon so, muss ich dir ja auch nicht erzählen, wenn man mit seinem Vater Business zusammen macht der alte Routinier hat einem eben seine ganz bestimmten Vorstellungen und man will damit was Neuem ran. Wobei ich deinen Vater auch so einschätze, dass er da eher offen ist, neuen Ideen, meiner auch. Aber es hat ja trotzdem seine Bedenken.
Trotzdem,
so.
Wenn die kommen, dann ist erstmal, was passiert
so,
hier.
Und, genau, und da muss man einfach dann frühzeitig sozusagen mit umgehen. Und wenn man das gelernt hat, das ist ja aber auch so eine Sache. Denn oft ist es ja eine Generationssache. Und die Generation, die jetzt quasi einen Podcast zuhört, ist ja die Generation, die dann in der nächsten Generation einen Hof übergeben wird.
Ja, was machen die dann für Sachen? Wir machen hier Podcasts.
Ja.
Ist schon wieder irgendwas Neues.
Genau. Und aber ich meine auch gerade, dass du jetzt, wir sind ja jetzt, du bist ja in der Lage, dich selber auch zu verändern und das einfach dann deiner Generation, deinem Schaffen sozusagen deinen Stempel aufzudrücken. Und wenn du einfach möchtest, dass weicher miteinander umgegangen wird, weil du einfach möchtest, dass deine, zum Beispiel die Gesellschaft ja auch weicher wird und lieber zueinander wird. Wir wollen ja eigentlich die ganze Macho-Problematik und was wir sozusagen, wir schlagen die Zeitung auf und hören eine Parole nach der nächsten, die auf Angst und Unsicherheit schürt. Und eigentlich wollen wir ja lieb miteinander sein.
Ja.
So, und wenn du das sozusagen, wenn du das irgendwo am Tresen Espersoff erzählst, dann sagen die, Alter, was bist du denn für eine Tröte?
Jo.
So, das will ich überhaupt nicht hören. Ey. Ich will mir schön hier einen reinflöten und Hardrock hören.
Ja.
So, aber das ist halt nicht, so entwickeln wir uns halt nicht weiter.
Ja, genau. Das spiegelt vielleicht nicht unser Bild der Gesellschaft
wieder. Genau, und das spiegelt auch nicht das Bild der Landwirte wieder, weil viele von denen, die nämlich nicht so sind, die sitzen gerade zu dem Zeitpunkt auf dem Trecker, weil die müssen arbeiten, damit sie noch Geld verdienen.
Ja.
Und das ist eben, mir ist es immer eben sehr, sehr wichtig, dass man da den Finger in die Wunde legt und gleich von vornherein aufräumt.
Ja, du hast gerade eben von Team gesprochen. Wie groß ist euer Team?
Wir haben 120 Mitarbeiter ungefähr.
120?
Ja.
Okay, das finde ich jetzt krass. Das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, genau. Deswegen habe ich gerade eben auch gefragt, wie viele, ich kann das gut nachvollziehen.
Aber ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind gerade überrascht, weil, wenn man an Käserei denkt und landwirtschaftlichen Betrieb, denkt man nicht an 120 Mitarbeiter.
Nee, genau. Das ist ein bisschen, hat sich auf jeden Fall fast verdreifacht, seitdem wir da sind.
Ja.
Genau. Und
Wow.
Genau. Deswegen sage ich, das ist eben nicht mehr, dann kannst du auch nicht mehr selber derjenige sein, der melkt, sozusagen, weil du eben viele Sachen quasi managen musst. Und also ich stolper von Teammeeting in Teammeeting sozusagen.
Ja, aber es macht ja auch Spaß.
Ja,
also mit den unterschiedlichsten Charakteren zusammenzuarbeiten,
total viel
gemeinsam
Spaß,
was zu bewegen.
Ja.
Das, glaube ich, treibt einen jeden Tag an.
Genau, und auch die Diversität und auch diese ganzen modernen, momentan ist sozusagen der Gender, Queer und Feminismus sozusagen ist gerade ein großes Thema bei uns im Team. Gerade in den letzten drei, vier Jahren wirklich stark geworden und wir machen uns eben selber auch stark dafür und da bin ich Lena, meiner Frau, auch sehr dankbar, dass sie mich da sozusagen auch ab und zu mal ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so erstmal, das war gerade im Mittelalter, ne? Also da kann man sich auch mal weiterentwickeln.
Ja.
Ich brauche das halt auch, ne? Ich bin halt auch auf dem Dorf groß geworden.
Ja, natürlich.
So, und es ist jetzt nicht so, ich nehme mir das an. So.
Genau, man ist ja offen dafür. Ne?
Genau, und bei uns ist halt, wir leben das Toleranzprinzip auf dem Hof. Das ist halt nicht so, man denkt jetzt schon wieder, man sagt, nur wenn man schwul ist, kann man bei mir trotzdem gut arbeiten. Das nur weil impliziert ja schon eine Diskriminierung in sich. Also, ja. Weißt du, und das ist halt so, wenn man anfängt, sich darüber nachzudenken, wie seine Sprache wirkt, also zum Beispiel auch zu gendern, das ist überhaupt gar keine Beschneidung oder so, sondern das ist eine Entwicklung und das ist eine Fortentwicklung, eine Bereicherung unserer Sprache, wenn du Toleranz in die Sprache aufnehmen kannst. Ja. Das bedeutet nämlich, dass du dir darüber Gedanken machst, wie du Minderheiten oder schützenswerte Menschen oder Leute in deiner Gesellschaft mit aufnehmen kannst, dass sie sich auch wohlfühlen.
Ja.
Da diese Debatte auf einem Hof zu führen, ist halt großartig. Und ich liebe mein Team eben dafür, dass wir das tun. Und das tun wir auch am Frühstückstisch, das tun wir am Mittagstisch. Und dann haben wir einen Kindergarten dazu. Und wir haben ganz viele Leute wir haben, glaube ich, 15 oder 16 verschiedene Nationen im Team. Wir haben
Und das alles in Osterohrstedt.
Das alles in Osterohrstedt, ja.
Das genau. Kann man doch gar nicht glauben.
Und ja, das ist halt, das ist großartig, wenn das funktioniert. Und
ja.
Deswegen sind wir auch für viele natürlich ein Schutzort irgendwo geworden. Also es gibt eben auch viele Leute, die sich bei uns wohlfühlen, weil sie wissen, dass bei uns für Intoleranz kein Platz ist.
Ja. Und du hast es gerade angesprochen, Hofkindergarten. Seit wann habt ihr einen Hofkindergarten und wie ist das entstanden? So, sehr, sehr cool. Wo gibt es Hofkindergärten? Ich glaube, es gibt nicht viele in Nordfriesland.
Also diesen gibt es sowieso, nee, ich glaube, es gibt ein paar Hofkindergärten in Schleswig-Holstein, ja. Aber so einen wie unseren gibt es ganz Deutschland nicht, weil wir ein besonderes Konzept fahren. Also wir sind 2018, ist der Hofkindergarten wie jede gute Idee mit einem Glas Bier entstanden. Und zwar haben wir tatsächlich damals mit unserem zukünftigen Chefkoch darüber gesprochen, was wir wohl in der Küche alles kochen könnten. Und da wurde dann aus, man könnte ja vielleicht für Kindergärten kochen, Jasper will einen Kindergarten haben. Und dann haben wir, so ist die Idee ins Rollen gekommen. Und dann haben wir einen Konzeptvorschlag bekommen von unserem jetzigen Team. Und sind jetzt ein inklusiv arbeitender Kindergarten Kindern, die, also mit einer einphasigen, also das heißt 18, wir sind 16 Kinder zurzeit. Wir können maximal 18 Kinder betreuen. Wir sind, ich glaube, 7 Betreuer. Also haben einen extrem hohen Schlüssel. Das liegt aber daran, dass wir eben auch Kinder mit intensiver Betreuung aufnehmen und zum Teil auch Kinder aufnehmen, die woanders nicht betreubar sind. Mhm. Und anders als die anderen Kindergärten, die meisten anderen Kindergärten schaffen wir das eben, dass nicht ein externer Therapeut zu uns kommen muss, um ein Kind zu therapieren, sondern wir haben die Therapeuten alle eingestellt und machen das selber. Und dadurch verschwimmen bei uns die Linien zwischen normaler Kindergartenarbeit und Therapie im Alltag und auch wir haben einen Wald dazu und wir haben eben die Tiere mit dazu und bei uns verschwimmen diese Linien bewusst. Sind keine Linien da,
dass also für die Kinder nicht zu erkennen. Nicht wirklich
auch
merken,
auch ein vierjähriges Kind, merken, genau, oder? Ein vierjähriges Kind sieht, okay, guck mal, Manfred wird schon wieder aus der Gruppe genommen und wird da eine Stunde lang, kommt dann die Frau mit dem weißen Auto und kommt gleich wieder zurück, so, weißt du, das kriegen Kinder ja mit.
Ja, klar.
So, und
man wundert sich ja, was Kinder alles mitbekommen.
Genau, und bei uns ist das eben so ganz bewusst so, dass wir da einen ganz neuen Ansatz sozusagen fahren. Und da wirklich ganz tolle Erfolge, also wirklich schon Kinder in die Schule, einschulungsfähig gekriegt haben, wo schon eigentlich Hopfen und Malz verloren galt. So. Und das ist wirklich ganz toll. Und das macht mich unfassbar stolz. Und ja, warum? Weil wir auch einfach eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber haben. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Biobetrieb, der nachhaltig wirtschaftet, wenn ich mich nicht an der Entwicklung meiner Gesellschaft beteilige. Und ich muss auch Verantwortung übernehmen können, nicht nur meinem Konto gegenüber oder nicht nur meinem Bio-Ökosystem gegenüber, sondern auch meiner Gesellschaft. Wenn ich als Teil dieser Gesellschaft nicht auch bereit bin, die Gesellschaft zu verbessern, dann ist das Ende nah. Weil dann, wenn einer aufhört, hören alle auf sozusagen. Das kippt dann irgendwann wie so ein Dominoeffekt. Und deswegen habe ich mich eben ganz bewusst dazu entschieden, Kindergarten zu machen, weil das auch das Green Care ist ja gerade in Schleswig-Holstein, wenn man sich mit der Landwirtschaftskammer auseinandersetzt, Green Care wird auch groß gefördert, also sicherlich für den einen oder anderen als Nebeneinkommen, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, was soll ich nur in Zukunft machen, lässt sich mit Green Care auf jeden Fall eine Mark machen. Also da das ist, und die Landwirtschaftskammer hat da tolle Angebote und da kann man sich auf jeden Fall erkundigen und das ist ein sehr, sehr, sehr erfüllender Zweig.
Ja. So.
Weil, also ich meine, man hat auch, ich bin auch tendenziell eher näher am Wasser gebaut als der Durchschnittslandwirt wahrscheinlich, aber da kommen auch echt krasse Situationen auf dich zu. Also da fließen auch viele Tränen. Ne? Ja. Also ich bin ja bei jeder Verabschiedungsfeier dann auch dabei und wenn dann so ein Kind nach 3 Jahren geht und in die Schule muss, so, das ist schon, und dann singen wir immer Lieder, wir haben eine Musiktherapeutin dabei, dann wird immer viel gesungen und so, ne? Wir haben eigene Hoflieder und so und dann sitzt du da im Kreis und genau, das, das geht auf jeden Fall unter die Haut, oder wenn du so ein Kind dann verabschieden musst nach 3 Jahren. Ne? Und wenn du dann auch noch weißt, mit welchen Schwierigkeiten der vielleicht angekommen ist und jetzt einfach in eine ganz normale Schule geht und so, das ist schon, das geht schon unter die Haut. Ne?
Ja.
Und das geht, ja, du kannst Altenpflege machen, du kannst Integration machen, du kannst Inklusion machen, du kannst, was weiß ich, du könntest Flüchtlinge resozialisieren oder du kannst als landwirtschaftlicher Betrieb, kannst du alles machen. Die steht ja, du hast, jeder zweite Hof hat auch irgendwo einen alten Schuppen, wo man einmal Farbe ran und zack hast du ein Zimmer, was du umnutzen kannst.
Ja.
So, und deswegen, die Möglichkeiten sind da und Green Care, das ist ja sozusagen der Überbegriff in Schleswig-Holstein, ist eine unheimlich große Chance, meiner Meinung nach, für die Landwirtschaft auch einen Teil von den gesellschaftlichen Pflichten zu übernehmen und die werden gut bezahlt.
Ja.
Ja, also ich mache das, den Kindergarten tatsächlich, damit ich das nur einmal, um das klarzustellen, sozusagen, ich mache das aus, ich mache das als Ehrenamt. Also der Hof verdient da nichts von. Er kriegt zwar Strom und Wasser bezahlt, aber wir machen das als Familie, wir haben ihn als Familie gegründet und wir machen das sozusagen als Ehrenamt. Aber sollte ich zum Beispiel, sollte Lena jetzt der Landwirt sein, die Landwirtin sein und ich, wie man es heutzutage in der modernen Welt wäre, ich wäre Therapeut oder Erzieher oder so. Und ich würde jetzt dort arbeiten für eine 35-Stunden-Woche, verdiene ich wahrscheinlich im Jahresmittel genauso viel wie jemand mit 1 oder 2 Milchrobotern, wenn er mich preist. Also, obwohl er jetzt gerade ist, verdient man auf jeden Fall mehr.
Ja.
So, und einfach nur als Zusatzeinkommen für eine Altgebäudenutzung, so sehe ich das ja manchmal auch. Ne?
Mhm.
Und wenn du selber da arbeiten würdest, würde sich das schon lohnen. In unserem Fall ist es jetzt so, dass wir das eben einfach zurückgeben wollen.
Also es ist ja wirklich, die Landwirtschaft denkt ja oft in der Kreislaufwirtschaft und bei euch fühlt sich das auch sehr, sehr als Kreislauf an, dass ihr ganz jung anfangt mit Kleinkindern die Landwirtschaft nahezubringen, mit Besuchergruppen. Ihr verkauft nicht nur deutschlandweit, ja weltweit nicht ganz, aber schon sehr, sehr weit euren Käse. Ihr seid sehr offen, sehr transparent, ihr macht Werbung für die Landwirtschaft, für die Berufskollegen, Kolleginnen. Also ist schon sehr, sehr rund gedacht bei euch, muss man sagen. Also meinen größten Respekt dafür. Ich freue mich auf jeden Fall, euch mal zu besuchen.
Ja, ich freue mich, dich und dir mal meinen Kaffee zu kredenzen.
Ja, Kaffee-Fan bin ich auch.
Ja.
Aber auch Käse-Fan. Also. Ja, nein, also ganz, ganz toll, die Geschichte hier von euch, von dir, finde ich sehr, sehr spannend und ja, wir kommen auch schon Richtung Ende unserer Folge. Was mich noch interessiert, du hast schon so sehr viel erzählt, sehr, sehr viele spannende Sachen. Was würdest du jungen Landwirten raten, wenn du vielleicht jetzt nochmal an deren Stelle bist, in der heutigen Situation 2026?
Also ich ich rate ja tatsächlich, also ich kriege ja ganz viel Besuch von Landwirtschaftsschulen oder Studenten und so. Und ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, den Zeitgeist so ein bisschen aufzusaugen, dass man auch raus aus seiner Bubble muss. Du musst raus, du musst irgendwie verstehen, wie sehen andere mich und wie sehen andere meine Arbeit. Und du musst versuchen, dir die Wertschätzung sozusagen auch ein bisschen zu holen, weil du kriegst ihn nicht vom Markt. Der Markt mag dich nicht. Mag dich nur, wenn du billig bist und dann sagt er nicht mal Danke.
Du bist dazwischen.
Genau. Und dementsprechend musst du dir, sind aber soziale, fühlende Wesen und wir brauchen diese Bestätigung und das musst du dir holen und dann musst du versuchen zu sehen, was in der Stadt los ist und was du da dran. Entweder kannst du es ändern, wobei das schwierig ist, oder du kannst es bedienen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir furchtlos sind, dass wir im Prinzip nicht dieses typische Pessimistische, was wir manchmal so an uns haben in der Branche, das müssen wir abstreifen. Wir sind die Coolen. Wir retten den Planeten. Ja, wir sind diejenigen, die das Ökosystem bearbeiten. Also alle reden darüber, wir müssen das Ökosystem retten. Ja, wir machen das gerade. So, und natürlich sind wir an politische Rahmenbedingungen gebunden, die dann auch häufig an europäische und. Das ist ja so eine Kaskade. Da kann man sich drüber aufregen, da kann man auch mit dem Trecker auf die Straße fahren, sind wir auch. Aber das nützt ja nichts. Es ist trotzdem das vorherrschende System und wir müssen versuchen, in diesem System zu entwickeln. Und ich glaube, dass es möglich ist. Es ist schwierig. Aber meiner Meinung nach ist wichtig, so ein bisschen outside the box. Also du musst einfach mal durchbrechen, nur weil Opa das auch schon gemacht hat und Papa auch, kann das sein, dass das nicht mehr das Richtige ist.
Ja.
So, und das ist so, genau. Und wichtig, was ich glaube ich auch, was ganz wichtig ist, verknüpfen. Und zwar nicht unbedingt bei TikTok, sondern vielleicht einfach mal deinen Nachbarn anrufen und fragen, ob er die gleichen Probleme auch hat. So, und einfach nur sagen, so bin ich zum Beispiel mit Sven, mit meinem Kompagnon zusammengekommen. Ja, unser Güllewagen war Schrott und seiner auch. Und dann haben wir einfach nur, wir sind beides Nachbarbetriebe. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt nicht. Wir wussten, dass wir da sind. Ich wusste, wir können uns fast sehen, ne? Aber wir haben uns nie kennengelernt.
Ja.
So, und dann bin ich da einfach hingefahren. Ich so, Sven, sag mal, ich gehört, dein Güllewagen ist kaputt. Ich meine auch, wollen wir uns nicht einen zusammen kaufen?
Ja.
Und jetzt haben wir Lohnunternehmen zusammen.
Ja.
Weißt du, so
miteinander reden.
Einfach mal einmal miteinander reden und die gleichen Probleme überreden. Der hat genauso einen Durst wie ich. Und auf einmal passt das total gut, weißt du, so.
Sich
und
einfach trauen, mal
und
mit Menschen in Kontakt
zu kommen. Und die Flanke aufzumachen. Einfach mal zu sagen, so, weißt du was, ich habe hier ein Problem, ich will darüber reden. Oder ich habe Kühe, du hast Jungviehstallplätze, vielleicht passt das ja zusammen. Und wir können auf einmal doppelt so viele melken. Dann teilen wir uns das Geld am Ende. So, und das ist so, also der kooperative Gedanke. Und ist, glaube ich, eine Sache, die uns auch in Zukunft weiterbringt. Also wenn wir uns zum Beispiel, das war ja gerade eben nur ein Spaß mit dem Schlepper, aber das ist eben immer eine hohe Investition. Und wenn du die Betriebsstunden, wir rechnen das immer alles durch Betriebsstunden, kriegen wir so gerade hin. Aber fährst du den zu zweit, den Schlepper, auf zwei Betrieben, ist aber immer nur noch halb so teuer und macht doppelt so viele Stunden. Es ist auf einmal ein Skaleneffekt. Und das sind so Sachen, sind einfach so Sachen, da werden wir in Zukunft, glaube ich, nicht drum rumkommen. Und KI nutzen. Ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist das große neue Ding. Das ist auf jeden Fall da, wer da First Mover wird, sozusagen, keine Ahnung, sich da einfach geile Sachen auszudenken. Bin ich schon so ein bisschen oldschool-mäßig, fühlt man sich manchmal schon so ein bisschen. Ich bin auch erst 41.
Bist du nicht im Game, KI?
Doch, total. Ja. Also ich nutz viel KI tatsächlich.
Jeden Tag?
Naja, jeden Tag, aber ich nutze es halt noch nicht so, wie es könnte. Also ich habe noch keine autonom losfliegende Drohne, die meine Kühe auf der Weide beobachtet und quasi am QR-Code des Kuhfells die Locomotion-Score macht oder sowas. Oder gerade entwickle ich eine Drohne, die mit einem Infrarotspektrometer den Proteingehalt der Weiden live misst. Dass ich quasi wir kriegen eine automatische Fütterung jetzt. Ich möchte gerne den Weidenaufwuchs und den Trockenmasseertrag in die Fütterung live einspielen. Also ich möchte sagen, das werden meine Kühe heute fressen. Aber diese ganzen Daten zu ermitteln und diese Daten zu verarbeiten und zu errechnen, rückwiegen, gucken, messen, das ist halt für einen Menschen, das ein Mensch macht, das ist unmöglich. Wenn das eine KI macht, die kann das in Echtzeit.
Ja.
Ja, oder Kalkulationen aufstellen. Jetzt gestern, keine Ahnung, ich würde gerne ein Agroforstsystem anpflanzen auf meinen Weiden. Also die Kuhweiden, wir haben 60 Hektar Weideland um den Hof, da würde ich gerne Apfelbäume pflanzen. Da habe ich gestern einfach mit ChatGPT eine Grobkalkulation. Da habe ich bei so einem Bio-Apfelsafthändler angerufen, gefragt, was kriege ich für ein Kilo Apfel, wenn ich den anliefere?
Ja.
Wie lange sind die Lieferbedingungen? Ja, können die einen 20-Jahres-Vertrag unterschreiben, wenn du willst? Dann habe ich gesagt, geil, das habe ich ja zumindest schon mal so. Da schreibst du ja selber eine Excel-Tabelle. Das sprichst du einfach nebenbei im Auto, beim Autofahren bei ChatGPT rein. Und dann rechnet er dir alles aus, ob das sich lohnt oder nicht. Und das sind so Sachen.
Ja.
Und da, keine Ahnung, keine Ahnung, was in New Holland wird da ja auch an geilen Sachen arbeiten. Die lassen sich ja auch nicht immer auf den Messen in die Karten blicken, aber da wird auch hammer viel kommen. Das ist so geil, wenn dein Schlepper einfach so die ganze Information schon weitergibt. wenn dein Schlepper schon mit deinem Büro redet und schon, ja. Also wenn jetzt eure Teile, die ihr einbaut, schon auf der Buchungsnummer von meinem Trecker sind und ich nachher genau sagen kann, dieser Schlepper hat so und so viele, wirklich so und so viele Kosten verursacht und so. Ja. Und das alles zusammenzufügen, also da sehe ich für KI in Zukunft eine ganze Menge
ja, Potenzial. Eine große Rolle, ja. Ja. Setzen wir uns auch aktuell sehr stark und intensiv mit auseinander, wie wir KI im Unternehmen nutzen und was das natürlich auch für einen Hebel bewirken kann für die Zukunft. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, Jasper, das war auf jeden Fall ein sehr erfüllender Podcast, muss ich sagen.
Das hat sehr Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst und euren Hof vorgestellt hast. Ich würde sagen, euer Unternehmen. Ganz, ganz inspirierend und interessant. Ich glaube, ein Statement hier für viele, die zuhören, mal hier was zu hören, eine Geschichte, die weit darüber hinausgeht, nur Landwirtschaft zu betreiben. Also ja, fand ich sehr interessant, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast,
hier, ja, sehr gerne,
zu kommen. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, ihr natürlich und auch die zuhören, seid gerne herzlich bei uns eingeladen, den Hof zu besichtigen.
Vielen, vielen Dank.